Asis Ains Uwes Indonesia Secait Oda ASEAN Ur UTC
Aus Jakarta der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Dienstag, den 7. August 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart, unser Indonesien, wunderbares Indonesien, lass uns Indonesisch sprechen und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Sri Unun, Pujastuti und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Präsident, junge Generation sollte der Industrialisierung 4.0 voraussehen. Myanmarischer Innenminister garantiert Sicherheit der Rohingyas Flüchtlinge in Rakhine State. Polri fokussiert sich auf Evakuierung der Touristen nach dem Erdbeben in West Nusa Tenggara. Indonesien und Palästina unterzeichneten die Regel zur Abschaffung des Einfuhrtarifes für Datteln und Olivenöl. Tourismus Lombok Bali ist immer noch in Sicherheit. Venezuela ist optimistisch für die Intensivierung der Kooperation mit Indonesien und zu den Einzelheiten. Der indonesische Präsident Joko Widodo ermahnt die junge Generation um den schnellen vorhandenen Änderung in der Industrierevolution 4.0 vorauszusehen. Die Industrierevolution sei große Herausforderungen, da die schnelle Änderung, die in diesem Zeitraum eintreten wird, 3000 Mal im Vergleich zu der ersten Industrierevolution erreicht. Das sagte Präsident Joko Widodo am Montag, den 6. August dieses Jahres, beim Treffen mit dem Leiter des Zentrums der Islamischen Organisation Muhammadiyah und den Mitgliedern des Verbandes der Muhammadiyah Studenten in Jakarta. Joko Widodo fufot, dass es bald eine weitere Änderung, wie unter anderem künstliche Intelligenz, Advantage Robotik und Internet Thing. Laut Joko Widodo sollten alle Seiten, einschließlich der jungen Generation, diese Änderung erfahren. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi führte ein bilaterales Treffen mit dem myanmarischen Innenminister Generalleutnant Kyo Suir beim Treffen des Bali-Prozesses am Montag, den 6. August auf Bali. Sie diskutierten unter anderem über die Rückführung von Rohingya-Flüchtlingen, die derzeit noch in Flüchtlingslager in Cox's Bazar, Bangladesch wohnen. Retno Marsudi sagte vor der Presse dazu, dass Generalleutnant Kyo Suir gebe derzeit eine Sicherheitsgarantie für die myanmarischen Flüchtlinge, die dort leben und planen, nach Rakhine State, Myanmar, zurückzukehren. Retno Marsudi sagte dazu weiter, die indonesische Regierung begrüße die Verpflichtung der myanmarischen Regierung und fördere sie weiter, um war gut die Verpflichtung zu implementieren. Ihr zufolge habe viele Rohingya-Flüchtlinge sich um die Sicherheitsgarantie beschwert. Zurzeit leben mehr als 500.000 Menschen im Flüchtlingslager Cox Bazar in Bangladesh.
Jadi, kalau dari pihak Myanmar sudah mengatakan memberikan garansi mengenai keamanan dan dapat dijalankan, saya kira ini akan menjadi satu langkah yang sangat positif. Dan mereka mengatakan progres
dan also di Saito von Myanmar gesagt die Garantie über Sicherheit zu geben und dies implementieren zu können, denke ich, dass dies ein sehr positiver Schritt sei. Und sie sagen, der Fortschritt verlaufe weiter, obwohl es wegen der Komplexität des Problems Schritt für Schritt ist. Auf anderer Seite sagte Retno Marsudi, dass die Kommunikation zwischen der Regierung von Myanmar und Bangladesch weiter gefordert werden solle, um das Problem der Rückführung zu lösen. Es sei sehr wichtig bei der Lösung der Rohingya-Flüchtlingsprobleme wichtig, ASEAN einzubeziehen. Das ist eine Empfehlung von Kofi Annan, weil die Prozess ist seit Montag, den 6. August dieses Jahres, begonnen worden. Die indonesische Polizei, Polri, fokussiert sich auf die Gewährung der Hilfe für Touristen nach dem Erdbeben sich auf Lombok in West Nusa Tenggara am Sonntagabend, den 5. August, ereignete. Dies sagte der Leiter des Informationsbüros der Polri, Brigadier General Muhammad Iqbal, in Jakarta am Montag, den 6. August dieses Jahres. Teilte mit, dass die Provinzpolizei Polda West Nusa Tenggara durch das Direktorat der See- und Luftpolizei dabei geholfen habe, Tausende von Opfern in Küstengebieten in West Nusa Tenggara, vor allem auf Ost- und Nord-Lombok sowie in Gili, Trawangan zu evakuieren. Sagte dazu weiter, die Polri habe 400 Polizisten und 5 Gesundheitsteams mobilisiert, um der Evakuierung der Opfer zu helfen. Indonesien und Palästina haben die Durchführungsvereinbarung über die Gewährung der Präferenz für die Abschaffung des Tarifes des Einfuhrzolls von 0% für Dalton und natives Olivenöl aus Palästina unterzeichnet. Dieser Vertrag wurde am Montag, den 6. August dieses Jahres, in Jakarta vom indonesischen Handelsminister Enggar Tias Tolukita und dem palästinensischen Botschafter in Indonesien Zuhair Al-Sun unterzeichnet. Enggar Tias Tolukita sagte bei der Pressekonferenz in Jakarta, dass die Abschaffung dieses Tarifes im September dieses Jahres realisieren werde. Dafür werde Indonesien-Palästina eine diplomatische Note senden. Es bezeichne den Beginn der Realisierung dieses Vertrages. Der Minister fuhr, dass dieser Vertrag ein Mandat zur Schaffung von Instrumenten zur Erleichterung des Exportes aus Palästina durch Abschaffung des Einfuhrzolls nach Indonesien sei. Dies sei die Form der Unterstützung des indonesischen Volkes für den Kampf Palästinas, vor allem in der Entwicklung der Wirtschaft des palästinensischen Volkes. Das indonesische Tourismusministerium bestätigt, dass der Tourismus von Lombok und Bali nach dem Erdbeben mit der Stärke 7,0 auf der Richterskala in Nord-Lombok, West Nusa Tenggara in Sicherheit sei. Die Leiterin der Abteilung für Management der Krise des indonesischen Tourismusministeriums, Desi Ruhati, erklärte am Montag, den 6. August in Jakarta, in ihrer Sitzfleischmeldung, dass sie mit der Provinzregierung West Nusa Tenggara den mit dem Tourismus betroffenen Seiten und der Behörde zur Milderung der Katastrophen koordiniert habe. Sie hätten die Tatsache entdeckt, dass keine Touristen verletzt seien und die Folge des Erdbebens tragen. Sie fuhr fort, trotz kleinerer Schäden arbeiten der internationale Flughafen Lombok und der internationale Flughafen Ngurah Rai auf Bali normal. Die Botschafterin von Venezuela in Indonesien, Gladys Francisca Urbaneja Duren, ist optimistisch, dass die Beziehung zwischen Indonesien und Venezuela sich weiter intensivieren werde. Bei der Feier des Nationalen Tages in Jakarta am Montag, den 6. August dieses Jahres, sagte Botschafterin Gladys Duren, dass die bilaterale Beziehung, die schon 59 Jahre erreicht hat, in der Lage sein werde, die Kooperation beider Länder zu stärken.
Furthermore, the bilateral relations between the two countries, Indonesia reiterates its commitment.
Die diplomatische Beziehung zwischen Venezuela und Indonesien wird am 9. Oktober dieses Jahres den 59. Jahrestag erreichen. Wir glauben, dass diese neue Phase unserer Beziehungen, die bilaterale Union und die bilaterale Zusammenarbeit weiter stärken und konsolidieren werde. Beide Länder unterstützen gegenseitig bei der Kandidatur in verschiedenen internationalen Organisationen. Wir gratulieren heute Abend Indonesien zum Mitglied des Sicherheitsrates für den Zeitraum 2019 bis 2020. Liebe Zuhörer des Thema Indonesien, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.873,72 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 14.563,08 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 14.436 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 27 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 62%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Komentar. Die Meinung des RRI Außendienstes der Stimme Indonesiens über aktuelle Fragen im In- und Ausland.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, unser Kommentar behandelt heute das Thema: Das Erdbeben in Lombok ist eine Warnung, um die Wachsamkeit und Solidarität zu erweitern, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, nur eine Woche nach dem Erdbeben hat ein weiteres Erdbeben die Insel Lombok und ihre Umgebung in der Provinz West Nusa Tenggara wieder erschüttert. Das größte Erdbeben mit einer Stärke von 7 auf der Richterskala fand am Sonntag, den 5. August, statt. Das von dem schweren Erdbeben betroffene Gebiet war Nord-Lombok. Bis heute sind mehr als 90 Menschen ums Leben gekommen und sind mehr als 200 Menschen verletzt. Die meisten Todesopfer wurden vom schutzheimgesuchten Gebäude verursacht. Tausende von Menschen flohen an Orte, die sicherer sind. Es wird geschätzt, dass die Anzahl der Opfer und der Schäden sich weiter steigen wird, da nicht alle vom Erdbeben betroffenen Gebiete von gemeinsamen Suche- und Rettungsteam SAR erreicht werden können. Es wird vermutet, dass es noch viele Opfer in einstürzenden Gebäuden gebe und vom SAR-Team noch nicht evakuiert werden können. Das gemeinsame SAR-Team besucht noch weiter die vom Erdbeben betroffenen Gebiete weiter, um Opfer zu evakuieren, sie zu retten und ihnen zu helfen. Die Apparate sammeln noch Daten. Die Insel Lombok ist bekannt für seine Naturschönheit und interessante Kultur. Meisten Gebiete dort sind zerstört. Das Erdbeben war ausspürbar in der anderen Ferieninsel Bali. Der internationale Flughafen Igusti Ngurah Rai in Denpasar ist auch beschädigt, obwohl er nicht so schlimm war. Darüber hinaus stehen hunderte von ausländischen Touristen Schlange im Flughafen jeden Tag, um aus Lombok herauszukommen, nachdem sich das große Erdbeben am Sonntagabend ereignete.
als das Erdbeben passierte, waren die Bewohner in Panik. Es gab auch keinen Strom und eine Frühwarnung über Tsunami. Der Verkehrsstau ereignete sich überall. Laut dem Bericht der Nationalen Behörde der Katastrophenmilderung, BNPB, ist die Evakuierung von Touristen ihre eigene Initiative. Die BNPB machte sich darum Sorge, dass die Touristen falsche Informationen bekommen. Eine Falschmeldung hoax entstand, dass ein Nachbeben mit einer Stärke von 7,5 auf der Richterskala und Tsunami in der Nacht passieren würde. Wegen der Falschmeldung hoax verbreitete sie draußen in der Lombok-Region, sodass die Einwohner und Touristen die Angst davor hatten. Diese Information war falsch und irreführend. Angesichts der Ereignisse sollten alle Seiten ihre Wachsamkeit und ihr Wissen erweitern. Die Regierung muss ihre Bürger im ganzen Land erziehen, damit sie sich darauf vorbereiten können und nicht in Panik sind, wenn eine Katastrophe passiert. Das ist wichtig, da Indonesien in einem erdbebengefährdeten Gebiet liegt. Die Vorsicht und Selbstbereitschaft sind erforderlich, damit die Bürger nicht leicht mit ihren führenden Informationen glauben. Indonesien muss wissen, dass das Erdbeben wissenschaftlich sicherlich nicht vorhergesagt werden könne. Angesichts des Erdbebens in Lombok sagte BMKG, dass ein Nachbeben allerdings sicher sich ereigne, aber der Intensität unter 7 Skala Richter. Bis Montagsabend hat die 176 Nachbeben mit der geringen Intensität schon passiert. Wir sind dankbar, dass die Regierung sich schnell auf die Wiederherstellung der wichtigen Infrastrukturen reagiere. Nach dem Erdbeben konnte der internationale Flughafen I Gusti Ngurah Rai auf Bali und in Lombok wieder funktionieren. Der Strom war wieder da und die Häfen auf Bali und Lombok funktionieren wieder gut. Dies hat das SAR-Team und andere Einheiten erleichtert, die Evakuierung und Rettung durchzuführen. Für andere Bürger in der ganzen Indonesien ist dies eine gute Zeit, um die Solidarität für andere Mitmenschen in Indonesien zu zeigen. Dazu können sie Hilfe für die betroffenen Menschen auf Lombok gewähren. Liebe Zuhörer, soweit der Kommentar.
Historische Fakten präsentieren wir in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf den 7. August. Wir beginnen mit dem 7. August 1945 an dem der BPUPKI der Prüfungsrat für die Vorbereitung der indonesischen Unabhängigkeit durch den PPKI den Ausschuss für die Vorbereitung der indonesischen Unabhängigkeit ersetzt wurde. Der BPUPKI war am 29. April 1945 von der Regierung der japanischen Besetzung gegründet worden. Er hatte das Ziel der indonesischen Nation durch Japan bei ihrem Unabhängigkeitsprozess beizustehen. Der BPUPKI bestand aus 63 Mitgliedern, geleitet von Rajiman Widyodiningrat. Der spätere PPKI umfasste 21 Personen, die die Volksgruppen im indisch-niederländischen Gebiet vertraten und wurde von Ingenieur Soekarno geleitet. Wir kommen nun zum 7. August 1994, an dem die Allianz Unabhängiger Journalisten AJI gegründet wurde. Die Gründung dieser Allianz diente als Kampf der indonesischen Pressegemeinschaft gegen die Willkür des Regimes der Neuen Ordnung. Anfang wurde die Genehmigung von den Tageszeitungen und Magazinen Detik Editor uns Tempo am 21. Juni 1994 aufgehoben. Da sie in ihrer Meldung die Machthaber kritisierten. Die repressive Haltung rief Solidaritätsaktionen und den Kampf von verschiedenen Städten hervor. Schließlich gründeten etwa 100 Journalisten und junge Kolumnisten am 7. August 1994 in Sirnagalih, Bogor, Westjava, diese AJI Allianz. Sie unterzeichneten die Deklaration Sirnagalih, kämpften gegen die Beschränkung der Presse und erklärten die Gründung der AJI Allianz. Wir beenden unser Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem 7. August 1975, an dem ein Damm in China zusammenbrach. Der Zusammenbruch des Damms in der südchinesischen Provinz Henan am 7. August 1975 tötete Zehntausende von Menschen. Die Nachricht über diese Katastrophe wurde von der chinesischen Regierung jahrelang unterdrückt. Taifune aus dem südchinesischen Meer verursachten 3 Tage hintereinander schwere Regenstürme in Henan. Insgesamt stürzten 62 Dämme in einer Nacht, darunter 2 große Dämme von denen einer der Bankiao-Damm war. Als Folge dieser Katastrophe starben 85.600 Menschen laut offiziellen Regierungsangaben. Aber andere Quellen sagten, die Zahl der Toten lag bei 230.000. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Liebe Hörer und Hörer des Thema Indonesien, herzlich willkommen zum Programm Unser Indonesien mit dem Thema Werte der Staatsideologie Pancasila sollten im alltäglichen Leben angewandt werden. Das Vorbild ist die wichtigste Maßnahme, um Pancasila im alltäglichen Leben anzuwenden. Das sagte der Leiter des Präsidentenbüros Muldoko nach der Meldung von Gatra.com am 31. Juli dieses Jahres. Muldoko zufolge sei das Vorbild der Familie, die die Werte der Staatsideologie Pancasila anwende, für die heutige junge Generation effektiver ist im Vergleich zur Indoktrinationsannäherung. Inzwischen sagte das Mitglied des Sonderarbeitsteams der Behörde für Bildung der Staatsideologie Pancasila, BPIP Benny Susetyo, am 31. Juli dieses Jahres, dass diese Behörde Pancasila im alltäglichen Leben bei den Gesellschaften anwenden werde. Im Zufolge sei die relevanteste Anwendung im alltäglichen Leben der indonesischen Bevölkerung ist es, Unterschiede und Respekt zu akzeptieren. Die undiskriminative Tradition läuft schon seit langem. In Fufot, die Regierung habe den ersten Punkt in der Pancasila, nämlich soziale Gerechtigkeit für die ganze indonesische Nation, angewandt. Die BPIP Behörde prüft zurzeit, um die Werte der Pancasila in der Lehrmaterie einzugliedern. Die in Büchern realisiert werde und im vorhandenen Lehrfach integriert wird. Der Ausbildungsbeobachter Darmaning Tias reagiert darauf das Pancasila intensiv vorgestellt werden sollte. Im Vorfeld, wenn man Pancasila nicht intensiv vorstelle, würden die Schüler automatisch davon beeinflusst werden. Dazu gehören die Durchführung der Toleranz der Religion, der Volksstämme und der Meinung über soziale Gerechtigkeit. Er hofft, dass die Regierung die Lehre über Pancasila im formellen Ausbildungsinstitut intensiver kontrollieren könnte. Das war das Programm Unser Indonesien.
Lernen Sie die Vielfalt der Kunst, Kultur und des Tourismus Indonesiens im Programm Wunderbares Indonesien kennen.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Indonesia, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien. Wir werden Ihnen nun den blauen See Gurun Pasir Telaga Biru in Bintan, Riau vorstellen. Bleiben Sie bei uns, der Stimme Indonesien in Jakarta. Außer auf der Kurswelle 3325 kHz können Sie auch unser Programm über Livestreaming in www.voinews.id/German hören. Viel Spaß dabei! Liebe Zuhörer, Bintan ist eine der Inseln in der Inselgruppe Provinz Riau. Sie hat eine faszinierende maritime Anziehungskraft. Die dortigen Strände sind wunderschön mit weißem Sand und liegen am Südchinesischen Meer. Darüber hinaus ist die Unterwasserwelt dort auch schön. Bintan hat aber darüber hinaus auch die weiße Sandausdehnung und blaue Seen. Eines der Seen ist Gurun Pasir Telaga Biru oder auf Deutsch übersetzt Blauer See der Wüste. Dieser See ist eines der Lieblingsreiseziele für Touristen, wenn sie nach Bintan reisen. Der See von Gurun Pasir Telaga Biru liegt am Dorf Busung im Distrik Tanjung Uban des Bezirkes Bintan. Die Fahrt dauert 45 Minuten von dem Flughafen RHF Tanjung Pinang oder vom Seehafen Tanjung Pinang aus Jumsi. Von dem Hafen Tanjung Uban aus dauert die Fahrt nur 50 Minuten. Dieses Touristenziel ist jeden Tag geöffnet und kostenlos. Sie müssen keinen Eintritt bezahlen. Sie müssen aber die Parkgebühr in Höhe von 2.000 Rupiah für Motorräder und 5.000 Rupiah für das Auto leisten. Im Touristengebiet des Sees von Gurun Pasir Telaga Biru können Sie die Schönheit des Blauen Sees, der von der Wüste umgeben wird, genießen. Das ist für Fotoaufnahmen sehr geeignet. Hier sind verschiedene Einrichtungen vorhanden, um die Einzigartigkeit der Fotos mit Saukeln, Kamelpuppen, Bambusornamente und Bogenschießen zu gewährleisten. Der Mietpreis ist sehr günstig, nur 5.000 Rupiah pro Person. Darüber hinaus gibt es auch Boote in Form von Enten und besondere Kanuboote im See zu einem Mietpreis von 15.000 bis 20.000 Rupiah. Wenn Sie müde sind, Fotos aufzunehmen, um durch den See herumzufahren, können sie sich in Buden ausruhen. Wenn sie sich dafür interessieren, den Touristenziel zu besuchen, sollten sie Sonnenbrille, Hut und Sandale oder Schuhe mitbringen, weil die Sonne am Mittag sehr heiß ist. Liebe Zuhörer, früher war der See von Gurun Pasir Telaga Biru ein Sandabbaugebiet von Bauxit. Jetzt ist das Gebiet hart wie eine Koralle geworden. Der Sandabbau ist schon lange während der Regierungszeit des Präsidenten Suharto beendet worden. Dann wurde das Gebiet jahrzehntelang verlassen, sodass viele Becken der Ex-Ausgrabungen mit Regenwasser gefüllt waren. Allmählich veränderten sie die Becken zu einem blauen See. Die Fläche von 6000 Hektar wurde dann von der lokalen Gesellschaft zu einem Touristenobjekt verändert und für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Nun besuchen viele Touristen das Touristengebiet von Gurun Pasir Telaga Biru. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war wunderbares Indonesien über den See von Gurun Pasir Telaga Biru in Bintang. Wir werden uns morgen wieder mit anderen interessanten Themen treffen. Auf Wiederhören!
Lass uns Indonesisch sprechen. Lädt Sie dazu ein, leicht und gut Indonesisch zu sprechen.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Estimations, herzlich willkommen zu unserem Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Bei dieser Gelegenheit stellen wir Ihnen die indonesische Vokabeln und Ausdrücke vor und wir laden Sie dazu ein, auf Indonesisch zu sprechen. Dieses Programm ist ein Kooperationsprogramm zwischen dem Indonesischen Staatsrundfunk RRI und der Abteilung für die Sprachentwicklung und Sprachbildung des Indonesischen Ministeriums für Kultur und Bildung. Unser heutiges Thema ist Berapa harganya? Auf Deutsch, wie viel kostet es? Sie können unsere Sendung auf der Kurswelle 3325 kHz oder über Livestream voinews.id/German hören. Zunächst werden wir Ihnen ein Gespräch mit dem Thema Berapa harganya? Auf Deutsch, wie viel kostet es? Toni und Indah kaufen einen Batik-Schal in einem Batik-Geschäft.
Selendang ini berapa harganya?
Oh, yang ini 90 saja.
Maaf, saya kurang mengerti. Berapa harga selendang ini?
90.000.
Oh.
Nachdem Sie das Gespräch gehört haben, werden wir Ihnen eine Vokabeln und Ausdrücke vorstellen. Wir werden diese Vokabeln einmal langsam vorlesen und dann können Sie es wiederholen. Selendang ini berapa harganya? Selendang ini berapa harganya? Auf Deutsch, We feel costed desertion. We feel costed desertion. 90. 90. Auf Deutsch 90. 90. Maaf, saya kurang mengerti. Maaf, saya kurang mengerti. Auf Deutsch. Entschuldigung, ich habe nicht verstanden. Entschuldigung, ich habe nicht verstanden. Berapa harga selendang? Berapa harga selendang? Auf Deutsch. Wie viel kostet der Schal? Wie viel kostet der Schal? 90 ribu rupiah. 90 ribu rupiah. Auf Deutsch. 90.000 rupiah. 90.000 rupiah. Den Preis des Artikels zu fragen, verwenden Sie das Wort. Berapa? Berapa? Auf Deutsch. Wie viel? Wie viel? Danach folgt das Wort Harga. Harga. Auf Deutsch, der Preis. Der Preis. Aber man wendet das Wort Harga manchmal nicht. Beispiel, berapa harga selendang ini? Berapa harga selendang ini? Auf Deutsch, wie viel kostet dieser Schal? Wie viel kostet dieser Schal? Selendang ini berapa? Selendang ini berapa? Auf Deutsch, wie viel kostet dieser Schal? Wie viel kostet dieser Schal? Selendang ini harganya berapa? Selendang ini harganya berapa? Auf Deutsch, wie viel kostet dieser Schal? Wie viel kostet dieser Schal? Der Satz, berapa harga selendang ini? Berapa harga selendang ini? Auf Deutsch, wie viel kostet dieser Schal? Ist sehr formell. Im alltäglichen Gespräch beim Einkaufen wird dieser Satz sehr selten verwendet. Man verwendet normalerweise berapa ini? Berapa ini? Auf Deutsch, wie viel kostet dies? Wie viel kostet dies? Baju itu berapa harganya? Baju itu berapa harganya? Auf Deutsch, wie viel kostet diese Kleidung? Wie viel kostet diese Kleidung? Im Dialog hörten Sie die Wörter 90. 90 auf Deutsch 90. 90 oder 90.000. Oder 90.000 auf Deutsch 90.000. 90.000. Im Handel kann es anwenden. Beispiel: Sepatu itu berapa harganya? Sepatu itu berapa harganya? Auf Deutsch: Wie viel kostet diese Schuhe? Wie viel kostet diese Schuhe? 200. 200. Auf Deutsch 200. 200. 200 Rupiah. 200 Rupiah. Auf Deutsch 200 Rupiah. 200 Rupiah. 200 ribu Rupiah. 200 ribu Rupiah. Auf Deutsch 200.000 Rupiah. Anderes Beispiel, berapa harga rumah ini? Berapa harga rumah ini? Auf Deutsch, wie viel kostet dieses Haus? Wie viel kostet dieses Haus? 600. 600. Auf Deutsch, 600. 600. 600 ribu. 600 ribu. Auf Deutsch, 600. 600. Bukan 600 juta rupiah. Bukan 600 juta rupiah. Auf Deutsch, nein, 600 Millionen rupiah. Nein, 600 Millionen rupiah. Bevor wir unser Programm Lass uns Indonesisch sprechen enden, lass uns das Gespräch wiederhören.
Selendang ini berapa harganya?
Oh, yang ini 90 saja.
Maaf, saya kurang mengerti. Berapa harga selendang ini?
90 ribu.
Oh.
Nachdem Sie das Gespräch über das Thema Berapa harganya, auf Deutsch Wie viel kostet es gehört haben, werden wir Ihnen eine Übung geben. In dieser Übung sollten Sie Ihre Arbeit beschreiben, indem Sie den Ihren Namen, Ihren Beruf, den Arbeitsplatz und die Arbeitszeit, nämlich den Arbeitstag, die Arbeitszeit und die Pausezeit vorstellen. Beispiel: Nama saya Andi. Saya seorang wartawan. Saya bekerja di surat kabar Sinar Pagi. Saya bekerja dari Senin sampai Jumat, mulai pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore. Jam istirahat saya mulai pukul 12 sampai dengan pukul 1 siang. Nama saya Andi. Saya seorang wartawan. Saya bekerja di surat kabar Sinar Pagi. Saya bekerja dari Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore. Jam istirahat saya mulai pukul 12 sampai dengan pukul 1 siang. Als Übung, Sie können Sie bitte Ihre Tonaufnahme aufnehmen an unsere E-Mail voi@voinews.id. Der gewählte Absender, der uns diese Übung beantwortet und sich mit einem interessanten Preis bekommen. Die Gewinner dieser Übung wird im nächsten November veröffentlicht werden. Das war das Programm Lass uns Indonesisch sprechen, mari berbahasa Indonesia. Wir hoffen, dass dieser Unterricht Sie fördern kann, Bahasa Indonesia weiter zu lernen. Auf Wiederhören.
Musik Regenbogen präsentiert ein interessantes Musikprogramm und die Lieder von Indonesien.
Hallo liebe Zuhörer der Stimme Nations, herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Dieses Mal präsentieren wir Ihnen die Malaysian Lieder. So bleiben Sie bei uns der Stimme Nations RRI World Service Voice of Indonesia. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 3325 kHz oder über Livestream voinews.id/German hören. Am Anfang unseres Programms hören Sie das Lied mit dem Titel Tak Pernah Kusangka oder Ich Vermute Niemals, das von Edi Silitonga gesungen wird. Dieses Lied hat das Thema Das traurige Herz. Gute Unterhaltung.
Sungguh ku tak menyangka sayang banyaklah hujan.
Liebe Musikfreunde, Sie haben gerade das malaysische Lied mit dem Titel Tak Pernah Kusangka gehört. Die Lyrik in diesem Lied erzählt über jemanden, der unterleid, unvermutlich lebt. Er hat sein schlechtes Schicksal und sein einsames Leben beklagt. Er sehnt sich nach dem Glück. Gemäß der Lyrik hat dieses Lied die traurige Musik und das verletzte Herz. Das Lied, das von Rindo Harahap komponiert wurde, steht im Album Pop Melayu Volume 1. Liebe Hörerfreunde, wir präsentieren Ihnen das andere malaysische Lied von Edi Slitonga mit dem Titel Aziza. Dieses Lied erzählt über das Mädchen, das Aziza heißt. In der Lyrik dieses Liedes beschreibt man, dass Aziza hübsch und verwohnt ist. Sie hat sogar die reine Haut, Dulang. Sie hat sogar die reine Haut und das schöne Lächeln. Dieses Lied steht auch im Album Pop Melayu Volume 1. Hören Sie nun Aziza. Viel Spaß beim Zuhören.
Kamu nan manja membuat hatiku kini tergoda. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Keranamu Aziza, keranamu Aziza. Bertemu denganmu, cinta dipadu, oh Aziza. Kau menjadi bunga, biar ku jadi tangkainya, asalkan dapat bertemu denganmu, cinta dipadu, oh Aziza.
Liebe Zuhörer, Sie haben gerade das Lied Aziza von Edi Slitonga gehört. Der Sänger, der in Pematang Siantar geboren wurde, hat auch die hohe Stimme. Er hat viele Alben aufgenommen. Liebe Musikfreunde, zum Schluss unseres Programms Musikregenbogen hören Sie nun das Lied von Edi Slitonga mit dem Titel Bunga Tanjung oder Die Tanjung Blume. Dieses Lied steht auch im Album Pop Melayu Volume 1. Das Lied Bunga Tanjung Irjit über die Hoffnung von jemandem, der einen Schutz für das Leben sucht. Gemäß der Lyrik ist die Musik in diesem Lied in der Traurigkeit. Auf Wiederhören.
Baumu si bunga la Tanjung, harumnya sampai, harumnya sampai melintasi
anakku Sazali, dengarlah lagu yang ayanda karangi. Sifatkan laguku, hai anak, sebagai sahabatku nanti. Anakku Sazali Juwita, laguku jadikan pelita, penyuluh di gelap gulita pemandu.
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 oder auf 1785 kHz hören. Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nummer 45, Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter @VoiceIndonesia sowie Instagram Voice_of_Indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.